Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ach, das ist. Auf einmal kann ich mit der nicht mehr sehen.
So, jetzt ist 12. Jetzt.
Ja, wir kriegen ein Zeichen.
Ach so. Ist aber doch schön besucht.
Ja, toll. Mhm. Okay.
Ja.
Okay. Geht das schon? Ja? Okay. Einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Mittag. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier auf der Leipziger Buchmesse zur Präsentation einer spannenden Neuerscheinung aus dem Verlag Ebersbach und Simon. Ebersbach und Simon, der Verlag, feministisch, elegant, anspruchsvoll, wie er unlängst im Buchmarkt genannt wurde, hat eine Reihe Blue Notes, in der eine ganze Reihe von außergewöhnlichen Frauen bisher schon porträtiert wurden. Und in dieser Reihe ist das Buch der Autorin Annette Seemann, die ich sehr herzlich hier begrüße, erschienen. Es geht um eine weitere spannende, interessante, exzentrische, tolle, wunderbare Frau, Peggy Guggenheim. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich darf Ihnen kurz die Autorin vorstellen. Annette Seemann, 1959 in Frankfurt geboren, ist Autorin und Übersetzerin. Sie hat lange Zeit als Journalistin gearbeitet und in Frankfurt gelebt. Sie lebt seit 2002 in Weimar und ist dort die Vorsitzende der Gesellschaft Anna-Amalia-Bibliothek. Sie hat als Autorin sich schon mehrfach mit herausragenden Frauenfiguren beschäftigt. Und in diesem Buch hat sie sich mit Peggy Guggenheim beschäftigt. Peggy Guggenheim, dieses Jahr jährt sich ihr Geburtstag zum 120. Mal. Auch ein schöner Anlass für dieses Buch. Was ist an Peggy Guggenheim heute immer noch so faszinierend?
Ja, auch ich begrüße alle herzlich, die gekommen sind. Peggy Guggenheim hat mich schon lange interessiert. Es gab ein Vorgängerbuch zu diesem Thema, das 20 Jahre existiert hat. Es gab vor 2 Jahren einen großen Artikel in der Schweizer Zeitschrift Du über Peggy, den ich schreiben durfte. Und jetzt dieses schöne, schön auch gestaltete Buch, worüber ich sehr glücklich bin. Warum ist sie interessant? Sie ist interessant in meinen Augen speziell aus 3 Gründen. Sie hat eine wirklich faszinierende Biografie, Lebensgeschichte, die das gesamte 20. Jahrhundert in Europa und Amerika auf der künstlerischen, nicht nur der bildenden Kunst, sondern auch der Literatur zusammenfasst. Sie hat wirklich die Größen des 20. Jahrhunderts inklusive James Joyce, Samuel Beckett gekannt und mit gekannt meine ich zum Teil auch, dass sie Affären mit solchen Männern wie Beckett hatte. Zweitens gibt es wohl keine widersprüchlichere Charakterfigur wie Peggy Guggenheim im 20. Jahrhundert. Sie besteht aus Widersprüchen zwischen Schüchternheit und Machtbesessenheit, zwischen Geiz und großer Großzügigkeit, zwischen Gewalttätigkeit und Zärtlichkeit. Also alles, was wir uns nur vorstellen können an Gegensätzen, sind in dieser Person vereinigt und entsprechend ist auch die Lebensgeschichte sehr bunt. Und nun zu dem allerwichtigsten Argument, warum ist sie wichtig, warum hat sie eine bleibende Stellung in der Geschichte der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts. Sie ist wirklich diejenige, die die klassische Moderne überhaupt salonfähig gemacht hat, die dazu beigetragen hat, dass Bilder der klassischen Moderne, die wir heute ohne weiteres als große Kunst einordnen würden, das überhaupt geworden sind. Also ich nenne jetzt wirklich die Namen Salvador Dalí, Juan Gris, Juan Miró, Marcel Duchamp, und ich kann noch 10 Minuten weitere Namen produzieren, die Zeit reicht nicht. All diese Menschen sind berühmt geworden durch Peggy Guggenheim und die Förderung, die ihre Kunst durch sie genoss.
Peggy Guggenheim hat einen Lebensweg genommen, der so nicht vorgezeichnet war. Sie war die Tochter von Salomon Guggenheim. Eigentlich war ihr vorgezeichneter Weg eines reichen jüdischen Mädchens in der New Yorker Upper Class, und sie sollte heiraten und möglichst eine gute Partie machen, aber das war nicht nach ihrem Sinn. Also ihre Mutter Florette hat was anderes für sie vorgesehen gehabt. Wir hören uns jetzt in der ersten Passage, die Frau Seemann für uns lesen wird, an, wie Peggy Guggenheim zum ersten Mal in Berührung kommt, als sie noch sehr jung ist, mit dem Leben, das sie dann später vollkommen in ihren Bann zieht.
Genau. Vielleicht nur noch eine Vorbemerkung. Also sie hat nur ein Jahr überhaupt eine reguläre Schule besucht, ansonsten eine mehr als lückenhafte Ausbildung durch Gouvernanten genossen. Und da war einzig die klassische Kunstgeschichte ein Thema, was ziemlich umfänglich behandelt wurde. Sie arbeitet nun in einer berühmt gewordenen Buchhandlung in New York, Sunwise Turn, die ihr Vetter Loeb da als Teilhaber, Harold Loeb, besitzt. Eine erlesene Gruppe ist es jeweils, die sich dort beim Vetter Loeb und der von Peggy bewunderten Mary Mowbray Clark trifft. Und ihre aller Augen sind auf einen Punkt gerichtet, weit im Osten, in der alten Welt. Peggy kommt dieser träumerische Blick der jungen Leute sehr bekannt vor. Sie hat ihn schon einmal gesehen, bei ihrem Vater Benjamin. Alle, die da ein- und ausgehen und Bücher kaufen und diskutieren, wollen nach Paris. Paris, die Welt, für die Peggy sich zu interessieren beginnt, unterscheidet sich radikal von der Welt, aus der sie stammt. Sie versucht einerseits durch ihr mondänes Auftreten aufzutrumpfen, möchte andererseits von den Intellektuellen und Künstlern als Gesprächspartnerin anerkannt werden. Sie schreibt: Die Leute, die ich bei Sunrise Turn traf, faszinierten mich. Sie waren so real, so lebendig, so menschlich. All ihre Werte unterschieden sich von den meinen. Marston Hartley beeindruckte und erschreckte mich. Vor Lawrence hatte ich viel weniger Angst. Er war damals ungefähr 28 und er kam mir wie jemand aus einer anderen Welt vor. Dieser Lawrence wird dann, Klammer auf, ihr erster Mann. Er war der erste Mann, den ich kannte, der niemals einen Hut trug. Sein schönes, goldsträhniges Haar floss hin und her, wenn der Wind es sich griff. Ich war durch seine Freiheit zugleich schockiert und fasziniert. Er hatte sein ganzes Leben in Frankreich gelebt und hatte einen französischen Akzent. Er rollte die R. Er war wie ein Lebewesen aus der Wildnis. Niemals schien er sich darum zu kümmern, was die Leute dachten. Wenn ich die Straße mit ihm hinunterging, hatte ich das Gefühl, dass er plötzlich davonfliegen könnte. Er hatte so wenig Zugang zu einem normalen Verhalten. Diese Menschen verhalten sich so ungezwungen, dass auch Peggy zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl von Freiheit empfindet. Denn so kurz ihre Erbschaft auch zurückliegt, eines hat sie schon begriffen. Die Freiheit, die das Geld ermöglicht, ist ihr nicht genug. Sie will mehr. Im Zusammenhang mit den Fleischmanns erfährt sie merkwürdige Dinge, etwa, dass Helen nicht eifersüchtig ist, als Peggy sich in ihren Mann Leon verliebt. Das ist die wahre Freiheit, denkt sie, und möchte so sein wie Helen. Sie sieht das erste abstrakte Gemälde ihres Lebens, ein Landschaftsbild von Georgia O'Keeffe. Sie weiß nicht, wo oben und unten ist. eine großartige Erfahrung. Wer so etwas malt, muss wirklich frei sein. Die gelernten Kategorien schwanken. Es ist herrlich. Peggy ahnt, die Welt ist im Aufbruch und sie will dabei sein, unbedingt. Dann geht's weiter. Ihr Verliebter, Geliebter ist er noch nicht, Lawrence Vale, fährt nach Paris und sie beginnt sich jetzt in dem Buchladen, obwohl der so interessant war, zu langweilen. Sie überlegt, dass sie das, was ihr fehlt, wahrscheinlich nur in Europa finden kann. Folglich reist sie durch Holland, Belgien, Spanien und Italien. Mit der ihr eigenen Unermüdlichkeit und Hartnäckigkeit gibt es, das behauptet sie zumindest, bald kein berühmtes klassisches Bild, das sie nicht gesehen hat. Erst Hazels, als die Schwester, Hochzeit im Frühling, ruft sie nach Amerika zurück. Ein Gutes hat dieser kurze Amerika-Aufenthalt. Peggy trifft die Fleischmanns wieder und überredet sie, gemeinsam mit ihr nach Paris zu reisen. Sie weiß nämlich, sie muss nach Paris. Schnell. Die Fleischmanns sowie Mutter Florette schließen sich tatsächlich an. Die Peggy-Biografin Taku Rumney behauptet, zwischen Lawrence und Peggy habe der Coup de Foudre eingeschlagen. Liebe auf den ersten Blick, schon in New York. Und Lawrence' Anwesenheit in Paris beeinflusst ihre Entscheidung. Außerdem ist Paris seit 1920 unbestrittenes Zentrum der geistigen und künstlerischen Avantgarde. Neben der künstlerischen Avantgarde geht es jedoch für Peggy auch um den Erfolg als Frau. Mit diesem Thema hält sie keineswegs hinterm Berg. Ich wollte so viele Verehrer haben, wie ich nur sammeln konnte. Diese Stelle offenbart zum einen Peggy schon sehr früh auftretendes Interesse an Beziehungen zu verschiedenen Männern zur gleichen Zeit. Sie zeigt zum anderen ihre ursprüngliche Abneigung gegen die Ehe. Drittens verdient der Ausdruck Collect, sammeln, auf die Verehrer angewandt, überdacht zu werden. Peggy Guggenheim hat erst Jahre später mit dem Sammeln von Kunstwerken begonnen. Dennoch scheint es nicht verfehlt, das Prinzip des Sammelns als Grundlage ihres erotischen Selbstverständnisses insgesamt zu begreifen und die Entscheidung für dieses Prinzip als Grund ihres Ausweichens nach Europa anzunehmen. Peggy wusste, dass sie im puritanischen Amerika über kurz oder lang verheiratet sein musste, und zwar mit einem reichen Langweiler. Das wollten die Gesetze ihrer Zeit und ihres Clans. Sie wusste, dass dann mit dem Sammeln, zumindest von Männern, Schluss wäre und ahnte, dass es in Europa anders sein würde. Vor allem wäre sie dort auch nicht mehr ständig dem Einfluss ihrer Mutter ausgesetzt. Vielleicht lohnt es sich, einige Überlegungen zum Typus des Sammlers hier in der Spielart der Sammlerin anzustellen. Der Sammler ist ein Mensch, der in einem oder mehreren Gebieten Auswahlkriterien entwickelt hat, nach denen er seine Sammlung bestücken möchte. Sein Ziel ist eine möglichst vollständige, schöne oder große Sammlung. Das hängt von den Auswahlkriterien und seinen Mitteln ab. Der wahre Sammler ist ein Mensch, dem die Sammlung über alles geht. Er zögert nie, wenn ihm wieder ein Stück ins Visier kommt. Dem wahren Sammler sind menschliche Beziehungen niemals so wichtig wie die Sammlung. So gesehen ist er im Grunde ein Unmensch. Peggy Guggenheim war eine Sammlerin, zuerst von Männern. Ihre Auswahlkriterien waren eindeutig und einfach. Männer mussten schön sein, durchaus in einem klassischen Sinn. Außerdem mussten sie außerhalb des Kreises stehen, in dem sie selbst groß geworden war. Auf keinen Fall sollten es Männer sein, die sich irgendwie mit Geldverdienen beschäftigten. Es mussten, das war ihr seit dem Intermezzo in der Löbschen Buchhandlung klar, Intellektuelle oder Künstler sein. Am besten Europäer. Kultivierte, aber exzentrische Männer. Peggy suchte, wie sie mehrfach äußerte, in all ihrem Sammeln von Männern eigentlich immer den früh verlorenen Vater. Der ist beim Untergang der Titanic leider ertrunken. Und der war seinerseits wieder ein Sammler von Frauen. Peggy, die Kunstsammlerin, entwickelt sich erst später aus der Sammlerin von Männern, gleich Künstlern, heraus. Bei ihrem Kunstsammeln hatte sie sehr gute Berater und bald einen eigenen Instinkt, den sie bei Liebhabern lebenslang nicht hatte. Als sie älter wurde, beschützte sie junge Künstler ebenso wie ihre Sammlung.
Ja. Dankeschön. Also hier ist der erste Schritt in Entwicklung, in ihrer Entwicklung zur Sammlerin sehr schön gezeichnet, der Schritt von den USA nach Europa. Sie kommt in Europa an, in Paris der 20er Jahre, lebt dort ein sehr ausschweifendes, wildes Leben, kann man durchaus sagen, an der Seite des Mannes, der schon erwähnt wurde, den sie dann auch tatsächlich geheiratet hat und mit dem sie zwei Kinder hat, dann später auch bekommen hat. Trotzdem ist es aber ein sehr offenes und freies Leben, was ihr und auch ihm sehr wichtig ist. Und es ist sicher die Wurzel dazu, wie ihr Leben dann später weitergeht. Also vielleicht werfen wir nochmal so einen kurzen Blick auf diese doch 20 Jahre, die sie da verbracht hat, was da so passiert ist.
Ja, es ist ja, diese wilden 20er Jahre sind ja die Jahre ihrer Ehe mit Lawrence Vail zunächst, mit dem sie dann auch zwei Kinder hat, einen Sohn und eine Tochter. Und also im Grunde leben sie all das, was Zelda und Scott Fitzgerald etwa beschreiben in ihren Büchern, also vom Beschmieren der Haare mit Marmelade und sich an den Haaren entlangschleifen lassen müssen durch den Mann, Untertauchen in der kalten Badewanne und derartige schreckliche Dinge, passiert ständig so etwas. Jede Party artet zu einer Saalschlacht aus, wo die Flaschen und die Gläser fliegen und wo mehrere Menschen hinterher ins Krankenhaus kommen müssen. Also so ist das ununterbrochen und es wird seltsamerweise genossen, bis es irgendwann zu viel ist und dann der Ausbruch bei Peggy aus dieser Ehe kommt. Und zwar, um sich eigentlich wieder an einen nächsten Mann zu binden, auch wieder einen Intellektuellen, der noch dazu ein großes Alkoholproblem hat und deshalb leider die vielen Bücher, die er im Kopf hat, überhaupt nie aufschreiben kann. Und auch das wird ein Fiasko. Dieser Mann stirbt und Peggy muss sich sogar auch noch die Schuld dazu zuschreiben. Und der dritte ist ein Verleger, dem sie aber dann, als er die Beziehung mit ihr aufnimmt, sein Verlegertum ausredet, weil sie eigentlich, wie gesagt, mit Männern, die Geld verdienen, eigentlich keine Beziehung haben möchte. Und also es ist ein durchaus männliches Prinzip, was da auch waltet, oder traditionell männlich, sagen wir mal heute. Die Männer haben sich ja auch stark verändert. Insofern kommt es zur Katastrophe. Sie ist 39 Jahre alt und hat, alles ist gescheitert im persönlichen Bereich. Sie weiß nichts mit ihrem Leben anzufangen und sagt zu einer Freundin, ich glaube, mein Leben ist vorbei. Und die Freundin sagt hart, wenn du das so empfindest, dann ist es sicherlich auch so.
Gutes Stichwort. Das Leben von Peggy Guggenheim war Gott sei Dank nicht vorbei zu dem Zeitpunkt. Aber es ist tatsächlich so etwas wie eine Zäsur vonstatten gegangen. Sie haben erwähnt John Holmes. Das war später, hat sie den als den wichtigsten Mann in ihrem Leben bezeichnet, der sie auch sehr zur Kunst hingeführt hat und ihr viel von dem vermittelt hat, das sie dann später sehr gut verwenden und einsetzen konnte. Und das ist ihre private Entwicklung und gleichzeitig entwickelt sich auch der Kontinent, auf dem sie lebt, der steuert auf die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zu. Das heißt, das ausschweifende Leben oder das lustige Leben in Europa neigt sich dem Ende zu. Peggy Guggenheim muss, so wie viele andere Amerikaner, die in Paris und in Frankreich gelebt haben, ihre Koffer packen und zurück nach Amerika. Ja, und bevor sie aber geht, fällt eigentlich die endgültige Entscheidung für sie, dass sie eben wirklich beginnt, eine Sammlung moderner Kunst aufzubauen, mit einem großen Vorsatz. Also es gab auch schon vorher muss man kurz erwähnen, sie hat in London schon eine Galerie geführt und da auch wieder einen sehr wichtigen Mann für sie kennengelernt, der zwar kein Liebhaber war, aber ein Mann, den sie als Papa bezeichnet hat, Herbert Read, mit dem sie die berühmte Liste oder der die berühmte Liste entwickelt hat, die Liste der modernen Kunst ab 1910, die sie sammeln sollte und wollte.
Ja, also diese Liste von dieser hat sich Peggy lebenslang auch nicht getrennt und hat die tatsächlich radikal abgearbeitet, würde man heute sagen. Sie hat all die Werke gekauft, die auf dieser Liste standen. Da kann man auch mal ihre Willensstärke bewundern an der Stelle. Und diese Galerie in London, die hieß übrigens Guggenheim Jeune. Und Guggenheim war ja ihr Onkel Sol, der sich auch auf der anderen Seite in Amerika mit der modernen Kunst schon beschäftigte, seit 1927. Und der ja wirklich mit sehr, sehr viel Geld angetreten war. Und Peggy wiederum hatte ja nur aufgrund der Missspekulation ihres Vaters ein sehr verhältnismäßig kleines Vermögen geerbt und musste deshalb sehr, sehr genau schauen, was sie für welche Kunst auch ausgab. Und darin war sie aber eben auch ganz, ganz besonders begabt. Im Grunde möchte sie ein Museum moderner Kunst gründen, genau wie auf der anderen Seite des Ozeans Onkel Sol. Bisher hat ihr nur der richtige Mann gefehlt, der das Know-how für ein solches Unternehmen mitbringt. Im Frühling 1939 findet sie ihn. Sie hat Papa, wie sie ihn manchmal liebevoll nennt, in ihrem alten Bekannten Herbert Read gefunden. Noch ist er Herausgeber des Burlington Magazine. Aber Peggys Angebot ist so verlockend, dass er diesen Posten prophylaktisch aufgibt. Schon im Herbst 1939 soll das Museum seine Tore öffnen. Peggy beginnt zu sparen. Kleineres Auto, keine neuen Kleider. Onkel Sol einzubinden und Leihgaben von ihm zu erbitten, würde an der Passion seiner Kunstreferentin Hilla scheitern. Das weiß Peggy genau. Und sie verzichtet von vornherein auf diese Möglichkeit. Doch ist jetzt Papa an ihrer Seite und der hat einfach die berühmte Liste aufgestellt. Mit Werken dieser Liste wird sie ihre künftige Sammlung bestücken. Inzwischen fühlt sie sich durch die aufreibenden Ereignisse des Jahres urlaubsreif und nimmt die Einladung Nelly van Doesburgs nach Südfrankreich an. Der Abschied von ihrem geliebten englischen Haus im August 1939 ist einer für immer. Die allgemeine Mobilmachung wird verfügt. Wie im Jahr zuvor ordnet Peggy an, dass die Bilder aus der Galerie verschwinden und in ihr Haus gebracht werden sollen. Lawrence rät ihr, sich nicht zu weit von den Kindern zu entfernen, denn Reisen werden gewiss bald unmöglich werden. So muss sie schweren Herzens von der Idee des Museums in London Abschied nehmen. Das Leben in Paris wird prekär, viele Menschen verlassen die Stadt. Peggy jedoch beginnt nach den Weihnachtsferien 1939-40 sehr ernsthaft mit der Durchführung ihres neuen Programms. Sie nimmt sich vor, jeden Tag, den Gott ihr gibt, ein Gemälde oder eine Skulptur zu kaufen. Bewusst oder unbewusst folgt sie damit einem Grundsatz, den Meyer Guggenheim, der große Vorvater, als Hausierer in Amerika angefangen hatte, Geld zu machen, einst für sich aufstellte, nämlich in große Geschäfte zu investieren, wenn alle anderen an solchen Geschäften kein Interesse haben. Wie früher um Antiquitäten schachert sie jetzt um moderne Kunst. Doch mit dem konsequenten Sammeln geht so etwas wie der Einbruch des Objektiven einher, was bei Peggy, die in allen übrigen Belangen nur vom Subjektiven, Sinnlichen und Emotionalen beherrscht ist, fast erstaunt. Zum Teil ist es auch der Krieg. Sind es die ringsum fallenden Bomben, die ihrer fieberhaften Aktion einen Hauch von Größe verleihen. Brancusch weigert sich lange überhaupt mit ihr über Geld zu sprechen, nennt dann astronomische Summen, so sagt Peggy. Sie verkracht sich mit ihm und kann abwarten, da sie weiß, dass sie Vögel im Raum, das Kunstwerk, das sie möchte, doch noch bekommen wird. Sie kauft Bilder von Jean Elion, Salvador Dali, Alberto Giacometti, Antoine Pevsner und residiert mittlerweile auf der Île Saint-Louis hinter Notre-Dame im siebten Stockwerk. Da ihr Kaufinteresse in aller Munde ist, kommen die Sammler und Händler bald zu ihr wie zu einer Königin oder königlichen Mätresse. Schon am frühen Morgen kann Peggy im Bett sitzend auswählen, was ihr für den heutigen Tag genehm ist. Nach Ostern 1940 sieht auch sie sich gezwungen, darüber nachzudenken, wie sie die Bilder aus Paris evakuiert. Aber ihr Kaufinteresse ist ungeschmälert. Hitler marschiert in Norwegen ein, Peggy tritt in Fernand Légers Atelier und erwirbt für $1,000 ein wunderschönes spätkubistisches Bild von 1919, Menschen in der Stadt. Den Kubikmeter Platz in dem bombensicheren Keller, den der Louvre irgendwo auf dem Land hat, verweigert man ihr mit der Begründung, ihre Werke wären zu modern und nicht wert, gerettet zu werden. Inzwischen besitzt sie ein Kandinsky von 1913, verschiedene Paul Klees, verschiedene Francis Picabias, ein Werk von Georges Braque aus der kubistischen Epoche, ein Juan Gris, ein Fernand Léger, ein Albert Glaise, ein Louis Marcoussis, ein Robert Delaunay, zwei futuristische Bilder, ein Gino Severini, ein Giacomo Balla, einen Theo van Doesburg und einen Piet Mondrian. Außerdem natürlich Juan Miró, Max Ernst, Yves Tanguy, René Magritte und Victor Brauner. Es ist nichts, was sie nicht hat. Sie haben diese Namen natürlich alle schon gehört. Sie kann jetzt ihre Kunst in Kisten verpacken und in die Schule einer Freundin bei Vichy evakuieren. Dort lagern die Kunstwerke in einer Scheune. Erst 3 Tage, bevor die Deutschen Paris erreichen, kann sie die Entschlusskraft aufbringen, ihre eigenen Koffer zu packen.
Entschuldigung,
ja,
die Zeit eilt. Wir sind nicht ganz bis ans Ende gekommen, was wir noch lesen wollten. Aber ich denke, Sie haben einen guten Eindruck bekommen, just zu dem Zeitpunkt, als Peggy quasi den Grundstein für ihre später weltberühmte Sammlung legt, verlassen wir sie. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Seemann, vielen Dank, dass Sie hier waren. Das Buch ist vorne an der Theke, liegt es auf, und Sie können es in der Messebuchhandlung erwerben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.